Herzlich willkommen heute Abend zum Free Assange Evening. Wir haben heute keine Moderation, sondern wir machen das hier entre trois, also trois femmes auf einem Podium. Und das ist der erste Stilbruch. Der zweite Stilbruch ist, dass ich heute als, ich sag's jetzt mal, Mainstream-Tante so viele echte Menschen kennenlernen darf. Okay. Scherz beiseite. Also mein Name ist Katrin Seibold. Ich bin nicht die Moderatorin. Ich bin nach 18 Jahren Redaktion, Reporterin und Moderation bei Dreisat bzw. beim ZDF letztes Jahr ausgestiegen. Und habe eigentlich mein ganzes Leben lang seit dem Abi Journalismus gemacht. Und jetzt mache ich noch ein paar andere Sachen, sowas wie Tao-Yoga und Shiatsu. Und jetzt möchte ich das Wort weitergeben an die wunderbare Gabriele Gysi. Die darf sich auch selbst vorstellen.
Ja, guten. Guten Abend. Gute Nacht. Ich freue mich natürlich auch, dass ich jetzt hier sein darf und dass ich versuchen darf, Gedanken zu äußern, die sich mit dieser wahnsinnigen Verschärfung unserer Lebenssituation auf allen Gebieten beschäftigen. Immer Neues kommt auf uns zu und immer neue unverständliche Untaten. Wie geht das nur? Warum findet man keine Lösung? Was passiert da eigentlich? Julian Assange wird im Gefängnis gehalten und vor unserer aller Augen langsam, aber systematisch zu Tode gefoltert, in den Tod getrieben. Und wir sollen Zuschauer sein. Wir wollen hier keine Zuschauer sein. Deshalb sind Sie da, seid ihr da, deshalb bin ich da. Aber was hat er denn getan, dass er diese wahnsinnige Macht, die sich äußert, so herausgefordert hat? Meines Erachtens ist das mehr als Journalismus. Er hat einen Weg gefunden, Nachrichten über das, was dort oben geschieht, an uns heranzutragen. Und ein für alle Mal soll das verhindert werden. Und journalistisches Sprechen im Sinne von Befindlichkeiten zurückgeschraubt werden auf die Subjektivität ohne jegliche Verantwortung. Und das ist etwas, was als Angebot für uns existiert, unser eigenes Denken dieser Form der Subjektivität unterzuordnen. Jetzt, ich möchte das nicht, ich möchte verstehen, was passiert. Und ich möchte nicht nur nach oben gucken, sondern auf oben. Es ist tragisch, dass Julian Assange das für uns nicht mehr leisten kann. Ich frage jetzt aber junge Menschen und auch Katrin, die sich aus dem ZDF verabschiedet hat, aus dieser Art des Journalismus, der in der Erfüllung des Zeitgeistes in Bezug auf die Macht sich erschöpft. Und wie lebt man das? Weil, ob man will oder nicht, auch Journalisten des Mainstreams sind Menschen. Und die müssen, sie müssen zurechtkommen.
Gabriele, das hast du schön gesagt, aber du hast zwei Sachen vergessen. Erstens mal, stell dich doch noch kurz vor, bitte. Ich möchte es gern hören. Ganz kurz.
Ja, also ihr seht ja, ich sitze hier, ich bin eine Frau. Wir Menschen sind nun mal Säugetiere, daran müssen wir uns gewöhnen und bestehen aus Männern und Frauen. in welche Faschingskostüme immer wir uns stellen und wie immer wir dann leben. Aber das ist bisher so. Wir kommen noch nicht aus dem Reagenzglas.
Okay, und jetzt ist Shirin dran.
Ich habe Schauspiel studiert und Schauspiel, habe an der Volksbühne gearbeitet und selbst Regie geführt. Jahre, ich bin ja alt. Aber das Interessante ist, dass im Schauspiel etwas stattfindet, nämlich Simulation von Leben. Und verlangt wird nicht nur zuhören, sondern auch beobachten. Und was geschieht, ist, dass unsere eigene Beobachtung uns immer weiter zugunsten einer Präsentation unserer selbst entzogen wird. Und statt in die Welt zu gucken, beschäftigen wir uns damit, zu überlegen, wie wir uns zu präsentieren haben. Das ist der erste Schlag gegen selbstständiges Denken.
Also, Shirin, Soraya sitzt hier an meiner Rechten und ich möchte Shirin jetzt mal das Wort erteilen, auch wenn ich ja keine Moderation mache, aber du bist jetzt dringend dran.
Du darfst
dran.
Das, du bist die Journalistin. Ja, also mein Name ist Shirin Soraya, ich bin auch eine Frau und ich bin auch eine Schauspielerin. Und ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin sehr gerührt, weil ich tatsächlich schon lange vor der wahnsinnigen Corona-Zeit, wie ich sie jetzt mal nenne, der letzten 3 Jahre, immer in meinem Kopf hatte, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ich habe es auch oft gesagt, dass ich nicht ganz verstehen kann, wie man noch glauben kann, in einer freien Welt zu leben. Und ich habe immer gesagt, wenn man weiß, dass ein Mensch wie Julian Assange irgendwo damals noch in einer Botschaft gefangen sitzt, jetzt in einem Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses, wie man da noch glauben kann, dass man in einer gerechten, freien Welt lebt. Also jedenfalls diese kleine Geschichte, ich habe das immer so im Kopf gehabt und ich bin, ich bedanke mich bei Jens, dem Veranstalter, dass ich heute hier sitzen darf, weil ich das einen wunderschönen Anlass finde, mal wieder präsent zu sein. Ich war bei Alles auf den Tisch dabei, bei unserer Künstleraktion, habe da... Danke. Das war eine ganz tolle Sache. Ich war eigentlich ein paar Wochen lang ganz traurig, dass ich bei der ersten Künstleraktion Alles dicht machen nicht dabei war. Da war ich irgendwie zu langsam und umso glücklicher war ich dann bei der nächsten dabei zu sein und einen ganz tollen Universitätsdozenten zu interviewen. Und ja, und das ist eigentlich meine zweite Möglichkeit zu sprechen zu diesen wichtigen Themen, was in unserer Welt passiert ist. Schon lange passiert und gerade in den letzten Jahren sich unglaublich verschärft hat. Und das, was mir persönlich dazu noch einfällt, ist mein zweiter Beruf. Ich bin seit so 10, 12 Jahren Heilerin, Schamanin, wenn man so möchte. Das mache ich sehr intensiv auch. Und gerade in den letzten Jahren bei all den politischen Verschärfungen, bei all den Freiheitsberaubungen, bei den Maßnahmen, denen wir alle unterliegen, ist mir besonders bewusst geworden, dass wir alle eine ganz große Kraft in uns haben und dass es unglaublich wichtig ist, bei allem, was wir natürlich auch im Austausch mit anderen machen, wenn wir mit anderen sprechen, wenn wir aktiv werden, wenn wir mutig werden, dass es wichtig ist, dass wir in uns selbst den Frieden finden und unsere eigene Kraft bei allem Wahnsinn, der uns umgibt, immer wieder stärken und die auch dann natürlich mit anderen teilen. Also das finde ich ganz enorm für jeden.
Ja. Also da fällt mir jetzt was ein, das möchte ich gerne zum Besten geben. Erstmal, dass du jetzt, ich würde gerne den Humor noch mit dazu nehmen, weil ich erinnere mich, du hast jetzt Hashtag alles auf den Tisch, alles dicht machen erwähnt. Ich weiß noch, wie ich diese Videos bekam. Ich war an dem Tag ja Reporterin bei Dreisat Kulturzeit und saß in diesem Großraumbüro.
Ach, da warst du ja noch.
So ja, ich war da noch, genau. Ich war noch. Und ich habe so gelacht und es war todesstill in diesem Großraumbüro und ich habe nur gedacht, ich lache jetzt einfach und
das war alles dicht.
Ja, also das war die erste Aktion.
Ja,
genau.
Das ist alles nicht
gut. Und ich habe einfach, es ist so absurd, aber ich habe gedacht, ich bin jetzt so rebellisch, dass ich lache. Weil alle mussten ja nicht lachen, aber ich musste lachen. Und ich fand es so genial. Und jede einzelne Folge durfte ich mir anschauen. Und ich habe einfach, also es ist jetzt so absurd, aber ich habe einfach gelacht.
Ja,
und
sicher.
Ja, aber die anderen fanden es ja gar nicht lustig. Die fanden es ja ganz schrecklich.
Naja, und die auch, dürften es auch nicht lustig finden.
Und das andere, was ich jetzt auch noch dazu erzählen möchte, ist, ich habe meinen alten Chef getroffen vor ein paar Tagen in der Stadt und dann hat er gesagt, wie viel Geld haben Sie eigentlich von Springer bekommen? Und dann habe ich gesagt, ich habe noch nie Geld von Springer bekommen. Und dann hat er gesagt, ja wieso, wir haben alle gedacht, Sie haben Geld von Springer bekommen, weil Sie haben doch da ausgepackt. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, ich glaube, die Redakteure der Öffentlich-Rechtlichen sind manchmal die krassesten Verschwörungstheoretiker, weil keiner hat mich angerufen und nachgefragt, keiner hat bei mir recherchiert. Sie haben einfach behauptet und gedacht, vor einer Woche eher, dass ich Geld von Springer bekommen habe. Und das ist ja jetzt schon über ein Jahr her. Und das fand ich richtig unglaublich, dass diese These einfach so da stehen konnte und dass man mir das unterstellt hat. Weil es ging mir ja einfach nur darum, dass ich endlich wieder meine Wahrheit sagen durfte.
Ja, aber das Schlimme ist, der unterstellt dir das nicht nur, es ist für ihn eine Gewissheit.
Ich hoffe, ich habe die ihm genommen, aber ich war echt geschockt, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein.
Das hoffe ich auch, weil sonst steht ihm auch nichts Gutes bevor.
Was hast du vor mit ihm? Du kennst ihn doch gar nicht.
Nee, das nicht. Aber Irrsinn rächt sich irgendwann. Weil er doch ja die Realität nicht wahrnimmt.
Also du hast immerhin Pläne, während ich in dem Moment einfach sprachlos war und gedacht habe, okay, es ist wieder dieser Moment des Schweigens. Und ich glaube, das ist einer der Schlüsselmomente, dass man halt vielleicht, wenn man nur noch schweigen darf, dann kann man wenigstens lachen. Aber auch das ist ja nicht immer
drin. Also ich fand die Szene natürlich auch wunderbar. Ich kann die zum Teil heute noch zitieren. Also Jens Lievers mit seinem Verzweifeln Sie, aber zweifeln Sie nicht. Das ist doch einfach super, hat der Mann das gemacht. Und auch Heike Makatsch hat mich zutiefst gerührt, dass sie niemanden mehr reinlässt auf der Welt, überhaupt.
Aber die hat doch dann sofort zurückgezogen.
Ja.
Und das war doch dann einfach...
Ja, aber also wenn ich das... Also da zum Beispiel war ich überhaupt nicht böse. Der Druck auf diese Menschen war so irrsinnig und traurig, die Zeit, die Helden braucht. Und noch trauriger die Zeit, die ihre eigenen Helden zu Märtyrern macht. Wie Julian Assange. Und ich wünsche mir eine Zeit ohne Helden. Also ohne die Notwendigkeit von Heldentum.
Aber wer ja auch bei Julian Assange ein Held ist, ist Nils Melzer. Also ich weiß auch noch, wie ich von der Redaktion aus mit Nils Melzer telefoniert habe. Und er gesagt hat, Frau Seibold, ich weiß jetzt nicht mehr, wir können jetzt eigentlich nur noch mit Ihnen gut weitermachen, weil mir versagen, also er war ja der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Folter und Menschenrechte. Und er hat gesagt, es versagen sämtliche Möglichkeiten und Mechanismen, die ich jetzt noch nutzen kann. Also es ist alles ausgehebelt. Ich kann jetzt für Julian Assange nichts mehr machen. Jetzt können nur noch Sie was machen als ZDF. Und ich habe gedacht, ja, ich weiß nicht, ob wir noch was tun können, aber das war so das letzte Gleis, auf das man noch fahren konnte, aber das war ja dann auch irgendwann vorbei. Also Nils Melzer ist ja nicht mehr da, wo er
nicht
mal
mehr,
war.
Nee.
Mhm. Ja.
Also, und er meint, hat er wirklich gedacht, dass das ZDF was machen könnte? Oder habe ich das
naja, einfach die Medien.
Ja, ja.
Mhm. Wenn man es eben veröffentlicht, dass das, worauf er zurückgreifen kann als
natürlich.
UN-Sondergesandter, nicht mehr greift, dann können vielleicht... Kann die Öffentlichkeit vielleicht was tun?
Ja, das stimmt natürlich. Nur eben war das für mich eben so ein Zeitpunkt, wo ich schon ein bisschen die Hoffnung verloren hatte, dass da irgendwas
aber
passieren
Julian
würde in den öffentlichen
Medien. Aber Julian Assange hatte ja im Grunde mit der Veröffentlichung dieser Videos und der Möglichkeit für Whistleblower ohne Gefahr zu sprechen, hatte er ja den Finger oder den Verstand oder die Möglichkeit an die Macht gelegt und uns zu informieren, weil wir werden als Einzelne immer hinterherhinken. Und alleine schon dieser absurde Auftrag, dass ich als Einzelner alles prüfen muss und nicht mein Verstand und meine Beobachtungsgabe ausreichen soll, ist einfach eine Frechheit, weil damit ist mir nämlich jede Möglichkeit, einen Zusammenhang zu denken, verwehrt. Und Julian Assange hatte eben besondere Informationen und dafür wird er gestraft, damit wir Angst bekommen. Jetzt kann man sagen, also gerade nicht. Also, aber es ist eben schwer.
Also, was vielleicht auch noch hilft, ist, bei Saddam Hussein hat man ihn ja auch mit einem Bart aus einem Erdloch krabbeln sehen. Und ich persönlich muss sagen, wenn ich jetzt an die Bilder von Julian Assange denke, die so ähnlich assoziiert werden sollen, ich muss sagen, ich habe inzwischen Zweifel an diesen Verwahrlosungsbildern von denjenigen, die man einfach gedemütigt sehen möchte. Ich weiß nicht, ob diese Bilder dann wirklich so ernst zu nehmen sind. Also ich möchte sie auch nicht mehr ernst nehmen. Ich verweigere mich der Macht dieser Bilder, weil ich weiß, wie gesetzt sie sind und weil ich daraus auch Reporterstücke machen sollte. Also das ist einfach nicht mehr glaubwürdig, weil sie sollen alle im Erdloch enden, oder?
Ja, und da stimmt, was du sagst, ganz bestimmt. Und wenn ich jetzt mit dem Blick auf eine Inszenierung an diese Bilder denke, sagen mir diese Bilder nichts über diesen Menschen, außer dass es ihm nicht gut geht. Aber alles über diejenigen, die die Bilder in die Welt setzen und die Bilder machen. Und da setzt auch das ein, was ich versuche zu sagen, nämlich diejenigen, die diese Bilder in die Welt setzen, sind verantwortlich für das Ausmaß der Unmenschlichkeit. Genau dafür. Und ich kann so ein ganz dämliches Beispiel bringen. Wenn die Älteren erinnern sich an Steffi Graf. Und Steffi Graf war gefährdet durch die Kampfmaschine Seelesch. Tja. So, habe ich Fotos gesehen. Ja? Und dann wird die kleine Seelesch angestochen. Jetzt wird man diesen jungen Mann, der offensichtlich sehr einsam war und Steffi über alles liebte, verurteilen. Und da habe ich mich schon immer gefragt, wer verurteilt den Journalisten vom Stern und den Chefredakteur, die dieses Bild von der Seelesch in die Zeitung gesetzt haben? Das ist eben die Verantwortungslosigkeit, die dann im Journalismus liegt. Und das stimmt, die Fotos von Saddam Hussein oder auch von Gaddafi, das war furchtbar zu sehen. Das war, und zwar, weil es die Unmenschlichkeit unserer Welt beschreibt, abgesehen vom Mord.
Aber jetzt nochmal von der anderen Seite betrachtet. Das eine ist, wenn Bilder sozusagen zu eindeutig sind, aber es gibt ja auch den Moment, den hast du ja erlebt, Shirin, dass du eigentlich nicht mehr auftreten durftest. Das ist ja eine andere Art von Abschaffung. Die eine Abschaffung findet durch eine Denunziation und eine Demütigung im Bild statt. Und das andere ist, dass man einfach nicht mehr auftaucht. Magst du mal erzählen, Shirin, wie das für dich war?
Also ich muss sagen, du meintest jetzt
du im hast ja erzählt, Rahmen der du letzten... Hast als Schauspielerin anders jetzt die letzten 3 Jahre verbracht als davor.
Genau.
Das meine ich.
Und ich denke, also das ging wahrscheinlich vielen so oder zumindest sehr vielen kritischen Künstlern, Schauspielern in dem Bereich, dass man Mühe hatte. Also zum einen gibt es natürlich die eine Seite, dass man vielleicht ausgeschlossen war, wenn man sich kritisch geäußert hat und gewisse Sachen nicht bekommen hat. Und die andere Sache, was bei mir aber ganz schnell einsetzte, schon in den ersten Monaten 2020, ich habe da zum Beispiel ein größeres Casting gehabt und hatte mich erst noch gefreut, weil ich ein paar Monate nichts gemacht hatte, die 2 Jahre davor viel gedreht habe. Im ersten Moment dachte ich noch, als es losging mit den ganzen Maßnahmen, ah gut, dass ich da jetzt gerade nicht drin bin, das ist mir ein bisschen zu viel. Dann habe ich mich gefreut und dachte, ah ja, vielleicht mache ich was. Und dann habe ich einen Tag in so einem Fernsehstudio verbracht für dieses Casting und es war wirklich für mich, ich habe das nicht erwartet, obwohl ich es wusste. Insofern gibt es eine Parallele zu den Bildern. Ich habe es einfach einen Tag erlebt, was man plötzlich alles da machen musste, was vorher nicht so war und was einen als Schauspieler, wo man ja sehr emotional ist und sehr nah arbeitet mit anderen, eigentlich auch sehr frei sein muss oder sich frei fühlen muss, um da loszulassen, was man da plötzlich ausgesetzt ist. Also von Leuten, die einem die ganze Zeit sagen, dass man nicht 1,50 Meter Abstand einhält, über dass man mit seinem Tuch, damals war es noch keine Maske, mit einem hochgezogenen Tuch immer von der Garderobe in den Castingraum geht, dass einem plötzlich eine Kollegin umarmfällt, die man kennt, die plötzlich nicht nachdenkt und man erstarrt, weil man denkt, das darf die doch gar nicht, jetzt ist die Kamera an. Und der Gipfel von allem für mich war die Mensa, oder wo man eben Mittag essen sollte. Und da waren die Tische plötzlich anders aufgestellt, sah schon alles ein bisschen aus wie in einer Kaserne. Und man durfte sich eben nur Kopfende an Kopfende hinsetzen. Und ich habe nichts essen wollen. Und das will was heißen. Also wirklich, mir ist so der Appetit vergangen, weil ich das Gefühl hatte, dass, was ist denn noch los? Also ich habe sogar meine Hände am Anfang desinfiziert. Ich glaube, das ist das einzige Mal in den letzten Jahren, dass ich meine Hände desinfiziert habe. Ich mag es überhaupt nicht. Aber weil ich dachte, okay, ich mache es jetzt heute mal einen Tag mit. Und dann dieses, auch die Aussicht, jeden Tag getestet zu werden, diesen Abstand einhalten zu müssen. Es geht ja noch weiter. Die durften sich keine Requisiten in die Hand geben. Die Szenen wurden anders inszeniert, weil man plötzlich nicht mehr nebeneinander steht. Da sind die alle, geht wieder, danke, sind alle, also echt, mir wurde das heute nicht geglaubt, mir wurde das auch mit der Technik und mir nicht geglaubt, aber jetzt ist die Bestätigung. Also die Schauspieler, jetzt zum Beispiel, das wäre gar nicht gegangen, ne, das ist eh klar, aber selbst Szenen, also Paar-Szenen waren ja nicht mehr drin. Also es wurde alles uminszeniert, um das einzuhalten. Und ich wusste nach diesem Tag zum ersten Mal eigentlich in meiner ganzen Laufbahn da als Schauspielerin, ich will es nicht machen. Also ich habe richtig gedacht, was, wenn die mich jetzt wollen? Und ja gut, sie wollten mich dann nicht. Und ich war zum ersten Mal erleichtert, weil ich eben das Gefühl hatte, dass ich mich diesem ganzen Wahnsinn nicht unterwerfen kann und möchte, weil mein freiheitliches Wesen da nicht mitspielt. So, schade, aber das... Also.
Naja, das ist eben Wahnsinn.
Ja.
Und wer den Ausnahmezustand diktiert, hat die Macht. Und sie jagen uns ja von einem Ausnahmezustand in den nächsten. Aber
wieso,
das ist
doch
nicht...
gerade alles ruhig.
Wie bitte?
Ich habe gesagt, wieso ist es doch gerade alles ruhig? Entschuldigung.
Ja, das ist die
gesagt.
Haltung, ne?
Naja, es wird Ihnen schon was einfallen. Ich habe gerade gelesen, die Pandemie und das Klima heiraten.
Was? Wo stand das denn? Die Quelle möchte ich wissen. Wo stand das denn?
Ja,
hast du vergessen?
Ja, die heiraten. Die Rockefeller Stiftung hat sehr viel an die WHO so gespendet. Und jetzt besteht die große Gefahr der Klimapandemien. Ja, und irgendwann müssen wir Menschen doch mal unseren Verstand wiedergewinnen. Also an der Stelle bitte ich darum, nicht in sich zu hineinzuhören, sondern nach außen zu gucken und zu denken.
Also das Neue daran ist ja die Frage des Schuldigen. Also vorher hatten wir das Thema der eine Schuldige, also Saddam oder
Gaddafi.
Und das andere ist ja die Schuld der allen, also die Schuld aller. Jeder ist schuld. Also jetzt fragen wir.
Wenn jetzt nicht Putin schuld ist, sind alle schuld.
Na ja, das ist ja eben die. Also ich finde diese Diskrepanz so krass. Entweder einer oder alle.
Ja. Aber dann. Da hast du völlig recht, ja.
Also ich meine, wärst du dann aber nicht, dann könnte doch der eine wegfallen. Wenn alle schuld sind, braucht man doch keinen einen mehr.
Aber
wie soll ich das denn inszenieren? Das ist doch eine Frage der Inszenierung. Du als Theaterfrau oder Shirin, ihr als Schauspielerinnen, ihr müsst doch wissen, was das dann heißt für die Inszenierung. Wenn alle schuld sind, braucht man den einen nicht. Und wenn es einen gibt, braucht es auch alle nicht. Also die Dramaturgie in den Thinktanks oder in den Geheimdienst, ich weiß nicht, wo das dann stattfindet, also, sollte man doch mal dann überprüfen.
Das stimmt, aber ich kann eine sehr schöne Szene aus Natural Born Killers zitieren von Oliver Stone. die war wirklich toll, weil da gibt es einen Journalisten und der organisiert die Nachrichten. Und dann sagt er irgendwas, also weil es in dem Gefängnis gibt, das Riesenauflauf. Und dann sagt er, ja, und jetzt die Gefahr des Todes. Und dann sagt sein Schnittmeister, du, wir haben doch gestern das Gegenteil erzählt. Und dann sagt er, na, du glaubst doch nicht, dass die Zombies da draußen heute noch wissen, was wir gestern gesagt haben.
Aber das stimmt, es gibt doch diese Untersuchungen, wenn du Nachrichten guckst und danach die Leute gefragt werden, was haben sie sich denn gemerkt? Also die Quote dessen, was man sich dann merkt am Ende von so einem Nachrichtenblock, ist vergleichsweise gering. Also das spricht ja jetzt für das, was du gerade erzählt hast.
Ja,
offensichtlich sind wir alle, haben alle Amnesie,
genau.
Standardmäßig.
Und der Film ist schon etwas älter. Also man kann danach
so,
gucken, deswegen. Das ist schon gedacht. Und diese Amnesie, die muss man irgendwie verweigern. Also ich weiß auch nicht, wie jeder das einzeln schaffen soll. Aber zusammen können wir es zumindest heute Abend schaffen und sogar mal drüber lachen, oder?
Aber da gibt es noch was Interessantes. Also es geht ja alles so schnell. Also ich habe wirklich den Eindruck, man weiß gar nicht mehr, wann genau was passiert ist. Weil wenn ich jetzt zurückdenke von vor 3 Jahren, die Erinnerungen, die scheinen eigentlich 5
genau.
Jahre her. Weil es so viel passiert ist und die Schlagzahl dessen, was sich geändert hat, was ja aber eigentlich auch absurd war, weil es sich eigentlich ständig im Kreis gedreht hat oder auch nicht durchschaubar war, war so schnell. Da hat sich schon was geändert, finde ich, was diese Amnesie angeht, weil man weiß es gerade gar nicht mehr, oder?
Genau, das stimmt. Und das ist ein ähnliches Inszenierungstrick.
Das genau. Ich wollte gerade, weil du meintest mit der, alle sind schuld, einer sind schuld und mal ist dies. Das ist schon, glaube ich, sehr bewusst gemacht, dass das ständig wechselt. Also wer ist schuld, was ist die Gefahr? Und man merkt, dass es sehr schnell austauschbar ist. Also ob es jetzt mal ein Virus ist oder ob es der böse Russe ist oder der fiese Araber oder die Terrorgefahr, das Klima, die Tomatengrippe fällt mir gerade ein. Die gab es
ja
auch mal, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ja, und man merkt ja, oder sagen wir mal, die Leute, die das bewusst machen, merken ja auch, dass es funktioniert. Also ich glaube, dass leider die Konditionierung schon sehr weit fortgeschritten ist, dass man ganz schnell bei dem Nächsten ist. Und
so
dass
süß.
Die andere Angst wie weggewischt ist. Also komischerweise, weil es gibt ja was Neues. Da kann man dann wieder hingucken und Angst haben.
Ihr seht, seid ein schönes Paar, wenn ihr so zusammenhaltet und beide Mikros funktionieren.
Ja, wir sind ja auch beide Frauen, beide Schauspielerinnen.
Ja. Also der Besonderheiten und Paradoxien ist unser Leben immer voller geworden, das muss man sagen. Und die Erklärungen werden immer absurder. Aber Gott sei Dank, und das hast du gesagt, Katrin, wir haben den Humor. Das werden wir uns auch nicht wegnehmen lassen.
Nein.
Und auch nicht vergessen. Also manches darf man einfach nicht vergessen. Da kann man sich immer so im Hirn sagen, Assange, Assange, Assange.
Aber findest du es nicht schwierig, was nicht zu vergessen, wenn dieses Schweigen einfach so eingebaut ist in die Strukturen? Also ich sage jetzt mal, ich habe im ZDF mehrere Gerichtsverfahren dann oder davon gehört. Und man fragt sich ja immer, warum hört man denn da nichts von den Öffentlich-Rechtlichen? Warum ist denn da so wenig warum sickert denn da so wenig durch? Und ich kann nur sagen, das war für mich einer der schockierendsten Momente, wie viele Leute prozessiert haben gegen ihren eigenen Arbeitgeber. Und am Ende der Gerichtsverfahren ist immer eine Schweigeklausel drauf. Und das ist das Krasse, die Leute würden, glaube ich, sehr gerne drüber sprechen und intern sprechen sie auch darüber, aber sie dürfen es nicht öffentlich tun und deswegen scheint es so, als gäbe es da eigentlich nichts zu erzählen, aber es wollen ja so viele Leute wissen, was ist denn da eigentlich los gewesen. Und jetzt komme ich aber zu dem wichtigsten Punkt, wie kann man sich denn langfristig erinnern, wenn man nicht darüber spricht, weil Sprechen ist ja ein Teil des Gedächtnisses und des lebendigen Aufrechterhalten von
stimmt.
Geschichten und von Abläufen.
Das stimmt. Aber es gibt ja nicht nur das Sprechen in den davor vorgezeichneten Medien. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Frage. Ich möchte gerne wissen, was in Peru los ist. Ja, in Peru. Da wurde ein Präsident gewählt, der vom Parlament abgesetzt wurde, wegen einer Formalie ins Gefängnis gesteckt. Es ging um einen Vertrag, der erneuert werden musste zum Abbau von Ressourcen. Und jetzt sind US-amerikanische Soldaten in Peru. Hören wir irgendwas? Und ich merke so, ich werde so pingelig mit dem Alter auch. Ich merke mir dann so...
Spricht fürs sich merken und fürs Gedächtnis dann, ne? So. Eigentlich gut.
Ja, Kleinigkeiten. Ja. Und wenn von dem Präsidenten nicht gesprochen wird, dann weiß man, da stimmt was nicht. Und ich kann noch, um auch auf das Theater zu kommen, auf etwas Schönes. Es gibt von Shakespeare ein ganz tolles Stück, Der Kaufmann von Venedig. Und im Kaufmann von Venedig gibt es die Tochter des Juden, die sich verliebt in einen anderen jungen Mann und die wird entführt. Und für den Vater ist das die Katastrophe. Darum handelt das Stück und wie man versucht, diesen Mann fertig zu machen. Und die Figur dieses Mädchens spricht ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Sie schweigt. Sie ist in den Szenen und schweigt. Und da dachte ich, das ist das irrsinnigste Schweigen, was je geschrieben wurde. Und das müssen wir eben lernen zu denken und zu beobachten. Warum wird darüber geschwiegen? Das Schweigen ist genauso laut wie das Reden.
Deswegen reden wir heute über Assange.
Genau.
Ja, also ich würde mal sagen... Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben ja so ein Zeitlimit, ne? Also
ja.
Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und danke, dass wir hier auf dem Podium sein durften. Lieber Jens Fischer-Rodrian, wo bist du denn? Vielen herzlichen Dank.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.